Hallo und herzlich willkommen hier bei Nebenwertewelt. Mein Name ist Carsten Müller und an dieser Stelle soll es heute um erneuerbare Energien gehen, aber nicht um Wind und Solar, sondern um Wasserkraft. Dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der genau darauf sein Geschäftsmodell ausgerichtet hat. Es geht nämlich heute um die Firma Deutsche Wasserkraft AG und ich begrüße ganz herzlich hier am anderen Mikrofon Henning Rath. Er ist Co-CEO des Unternehmens. Hallo, Herr Rath.
Hallo, Herr Müller. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und als erste Frage natürlich, weil vielleicht etliche unserer Zuhörer oder Zuschauer die Deutsche Wasserkraft AG bzw. die DWK noch nicht so ganz genau kennen. Können Sie vielleicht mal ganz kurz beschreiben, was denn Ihr Geschäftsmodell ist?
Sehr gerne. Dass man uns noch nicht so sehr kennt, ist nachvollziehbar. Uns gibt es im Prinzip auch noch nicht einmal ein Jahr. Also im Mitte Juli diesen Jahres jährt es sich das erste Mal, dass wir in dieser Konstellation existieren. Insofern nicht verwunderlich. Ja, die Deutsche Wasserkraft AG ist ein Unternehmen, das sich zur Aufgabe gemacht hat, zukünftig ein reines Wasserkraftunternehmen zu sein, ein Wasserkraftstromproduzent zu sein und ein Berater und Manager für Wasserkraftanlagen für Dritte, also insofern für Co-Investoren einerseits oder für professionelle Investoren andererseits, die ihr eigenes Wasserkraft-Exposure aufbauen möchten, zu Diversifikationszwecken oder aus anderen strategischen Gründen oder einfach auch nur aus Renditepotenzialgründen.
Sie haben sich aber dabei auf einen ganz speziellen Bereich fokussiert, nämlich die Small-Hydro-Wasserkraftwerke, die sogenannten Laufwasserkraftwerke. Warum?
Also man muss... Ich will nichts vorweggreifen, aber das hat natürlich auch was mit dem Fokus, den Standort betreffend zu tun. Wir haben da ja einen kleinen Bruch marketingtechnisch, was unseren Namen betrifft. Wir fokussieren uns nämlich nicht eins zu eins einhergehen mit unserem Firmennamen auf Wasserkraft in Deutschland, sondern logischerweise in Norwegen. Da wird der eine oder andere schmunzeln. Warum das? Aber Norwegen ist nun mal der Wasserkraftstandort Nummer eins in Europa und einer der größten weltweit. Und in Norwegen ist eben der Bereich Small Hydro so eingeordnet oder so einzuordnen, dass es sich dabei um Laufwasserkraftwerke bis zu einer Nennleistung von 10 Megawatt handelt. Und das ist eben das Segment innerhalb der Wasserkraft in Norwegen, wovon es eben einerseits die allermeisten Assets gibt. Insofern aus unserer Perspektive natürlich eine Skalierbarkeit, was den Dealflow anbetrifft. Wir haben hier das größte Wertsteigerungs- und Wertschöpfungspotenzial unserer Auffassung nach. Wir haben allerdings auch das größte Potenzial für Neubauten oder auch für Modernisierung. Und insofern, ja, das sind so die wesentlichen Merkmale, weshalb wir uns darauf konzentrieren. Darüber hinaus kann man allerdings noch hinzufügen, dass eben dieses Größensegment eben auch einige Vorteile in dem Genehmigungsverfahren betrifft, einige steuerliche Vorteile mit sich bringt. Also man muss als Betreiber oder Inhaber eines solchen vergleichsweise kleinen Kraftwerks eben keine Steuern dafür zahlen, dass man die natürlichen Ressourcen vor Ort nutzt. Und last but not least gibt es dort keine Eigentümerbeschränkungen. Also man darf dort grundsätzlich, auch wenn wir eine Dependance in Norwegen selbst haben, dürfen wir aber auch als Ausländer vollständig solche Kraftwerke besitzen. Und das ist bei größeren Anlagen schon etwas komplizierter. Da darf man teilweise eben nur bis zu 30% an so einer Anlage besitzen und der Rest muss in Hand eines norwegischen Counterparts sein.
Sie befinden sich ja jetzt sozusagen in der Anfangsphase Projektentwicklung. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern nochmal so darstellen, wie überhaupt so ein Prozess abläuft. Fahren Sie nach Norwegen, gucken sich da um, ob es da irgendwelche interessanten Objekte sind. Werden Sie selber angesprochen durch Partner oder durch Leute aus Ihren Netzwerken?
Von allem etwas, könnte man sagen. Also natürlich ist, wenn man auf einem Markt unterwegs ist, und das sind wir ja eben schon auch deutlich länger, als es die Deutsche Wasserkraft AG gibt, nämlich seit über 15 Jahren alles in allem. Und da baut sich natürlich ein Netzwerk auf, woraus man regelmäßig angesprochen wird und man aber auch regelmäßig einfach Dinge mitbekommt. Das ist also wie überall im Endeffekt, genauso wie in der Immobilienprojektentwicklung in Deutschland sicherlich. Und wir arbeiten aber natürlich auch mit lokalen Projektentwicklern zusammen, die im Endeffekt dann auch eben dafür zuständig sind, die Entwicklungs- und Bauphase zu überwachen und zu orchestrieren. Und die wiederum haben in der Regel also eigene Units und eigene Mannschaften, könnte man sagen, die tatsächlich auf die Suche gehen nach geeigneten Projektstandorten. Ja, also Flussläufe sind natürlich kartografiert, aber natürlich muss man sich dann genau anschauen, wo macht es am meisten Sinn, hier quasi Wasser zu entnehmen, wo macht es am meisten Sinn, später ein Kraftwerksgebäude zu errichten, welches Gefälle kann man dadurch erzeugen und wem gehört das Land oben beim Intake-Becken einerseits und bis unten zum Kraftwerksgebäude andererseits und mit wem muss man hier also dann Pachtverträge abschließen. Und das ist das ist schon eine sehr wichtige und interessante Aufgabe, wo man natürlich als Local besser ankommt als Fremder. Das heißt, man muss dort einfach mit den Landeigentümern sehr oft das Landwirte ganz einfach sprechen und mit denen eben die Flächensicherung betreiben. Und insofern ist das eben also eine Kombination aus Projektentwicklern und unserem Netzwerk, wie wir im Endeffekt da auf diese potenziellen Projektstandorte kommen.
Sie setzen unter anderem auch auf ein sogenanntes Co-Investoren-Modell. Für wen ist das denn interessant und was hat denn die DWK davon?
Also generell basiert ja unser Geschäftsmodell auf zwei Säulen. Einerseits, dass wir einen Eigenbestand aufbauen möchten und andererseits, dass wir eben Dritte darin beraten, ihren Eigenbestand zu managen oder aufzubauen. Und Co-Investoren können sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite in Frage kommen, indem sie einfach als Co-Investor, als Finanzierungspartner auftreten für Anlagen, die wir selber dann entwickeln möchten, oder falls wir über operative, also schon in Produktion befindliche Anlagen sprechen, diese in den Bestand nehmen möchten, einfach als Finanzierungspartner, wie gesagt, auftreten. Und andererseits können diese, dann fällt das Co im Prinzip weg, auf den Plan treten, indem sie ganz einfach uns beauftragen, nach Investitionskriterien Anlagen, Projektentwicklungen zu finden und diese eben dann anzubinden, die ganze Transaktion zu managen, bis hin zum Closing, die ganze Beratung mit Banken, Behörden etc. Und dann auch später in der Betriebsführung, in der kaufmännischen und in der technischen Betriebsführung. Und insofern treten diese Co-Investoren eigentlich in beiden Säulen oder auf beiden Geschäftsfeldern auf und sind insofern dann wichtig, weil sie natürlich uns einerseits helfen, den Eigenbestand schneller mutmaßlich aufzubauen und andererseits natürlich einen immensen Anteil daran haben würden, dass unser Unternehmen eben laufende Einnahmen generiert, eben durch die Fees, die wir durch diese Transaktion einerseits und das Management des laufenden Betriebs andererseits generieren können.
Wenn man sich mal den gesamten Zyklus anschaut, also von der Projektentwicklung über den Bau bis dann vielleicht zum Eigenbetrieb oder Verkauf, Sie sprechen selber von einer sehr großen Renditespanne von 50% bis runter dann auf 8 oder 7%. Vielleicht können Sie nochmal erläutern, wo denn hier das Geld dann letzten Endes verdient werden kann.
Das sind natürlich mächtige Zahlen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich relativieren. Was ich einmal gelernt habe, ist, dass ein deutscher Projektentwickler im Bereich der Immobilien auch kein Projekt angefasst hat, wo auf der Bierdeckelrechnung nicht schon alleine eine Bruttorendite von 30% zustande kommen kann. Also insofern, so weit ist man nicht auseinander entfernt und man muss sich überlegen, dass so ein Small Hydro Kraftwerk etwas, also eine Projektentwicklung in diesem Bereich, nicht ganz so komplex ist wie ein Mehrfamilienhaus oder ein Bürogebäude in Frankfurt City oder hier bei uns in Hamburg meinetwegen. Und insofern sind da schon größere Margen eben innerhalb der Projektentwicklung möglich. Die Phasen sind natürlich klassisch Projektentwicklung mit Beginn eben des Asset Sourcings oder des Land Sourcings, Bauphase, Projektphase. Das sind die drei wesentlichen Stufen oder Phasen, in denen auch Investoren mit dabei sein können und investieren können. Sie können sich entscheiden, ob sie in einer der dreien nur ganz isoliert betrachtet unterwegs sind oder ob sie es kombinieren und sagen, okay, wir möchten die Projektentwicklung begleiten, die Bauphase begleiten. Andere sagen, unser Risikoprofil sieht eher vor, nur in der operativen Phase unterwegs zu sein und übernehmen es dann fertig gebaut. Und wiederum andere können natürlich auch einfach die gesamte Bandbreite mitnehmen und sagen, okay, im Einkauf liegt der Gewinn. Wir gehen das Risiko ein, hier schon früh einzusteigen, haben aber dafür dann natürlich einen deutlich günstigeren Einstieg seinerzeit gehabt und bezahlen da nicht noch diverse Zwischeneigentümer oder Dienstleister, die eben in den Phasen noch mit irgendwie mitgewirkt haben. Und insofern kann man natürlich in der reinen Projektentwicklungsphase tatsächlich bis zu 50%, vielleicht sogar auch mehr, aber natürlich in Abhängigkeit des Falles und des Standorts und der Komplexität auch weniger an Bruttorendite erzielen, weil wir hier eben auch über sehr, sehr kurze Zeiträume im Endeffekt reden. Also Sie müssen sich vorstellen, dass wir alles in allem davon ausgehen können, dass wir von der frühen Projektentwicklungsphase bis zur Fertigstellung eigentlich 3 bis maximal 3,5 Jahre sehen und deutlich weniger, würde ich behaupten, als im Immobilienbereich. Und da haben Sie natürlich, je nachdem, wie Sie das dann, also welchen Leverage Sie noch mit hineinnehmen und wie gering insofern dann Ihr eigener Eigenkapitaleinsatz ist, kann man hier in der Tat bis zu 50% dann erzielen innerhalb von 2 bis 3,5 Jahren. Etwas weniger ist es dann logischerweise, wenn Sie beispielsweise die Projektentwicklungsphase und die Bauphase miteinander kombinieren. Da kommen Sie dann ungefähr auf 20 bis 25% in diesem Zeitfenster, in dem Sie investiert sind. Und wenn Sie dann auch noch das Objekt übernehmen und weiter betreiben, dann kommt man aufgrund des niedrigeren Einstiegs ganz vorne, so um die 10% plus typischerweise im Schnitt raus. Und wer sich einfach nur ein operatives Asset erwirbt, was meinetwegen vielleicht auch schon 5 Jahre existiert und 5 Jahre arbeitet, da kann man zurzeit in so einer Range von 6 bis 8,5% rechnen, eben in Abhängigkeit so ein bisschen des Falls. Ne?
Okay. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie sozusagen die ganze Geschäftsentwicklung aufgebaut ist. Jetzt interessiert mich natürlich, an wie vielen Projekten sind Sie denn jetzt schon dran? Wie ist Ihre Pipeline ausgestattet? Wie ist der weitere Fahrplan, vielleicht in diesem Jahr, vielleicht auch mittelfristig gesehen? Was wollen Sie da sozusagen in Ihr Portfolio packen? Und natürlich als Zusatzfrage dann auch natürlich, Sie haben ja selber gesagt, Sie wollen auch als Produzent auftreten, eben aber auch als Asset Manager. Welche Gewichtung sollen beide Säulen in Ihrem Geschäftsmodell am Ende denn haben?
Okay, ich versuche mal mit der ersten Frage anzufangen. Genau, und Sie erinnern mich dann, falls ich irgendetwas vergesse. Wie schon eingangs erwähnt, wir sind ja noch in unserem ersten Jahr. Insofern war unser erstes Jahr natürlich von vielen Dingen geprägt, die wir gleichzeitig erledigen mussten und die so gesehen für Außenstehende, aber auch für uns selbst gefühlt, noch keinen operativen Output irgendwie erzeugt haben. Aber maßgeblich war dieses Jahr oder dieses erste Jahr dann im Endeffekt geprägt davon, dass wir eben unser Netzwerk bereitstellen, also für potenzielle Due Diligence Prozesse vor Ort, dass wir Projektpartner finden und insofern Assets finden und dass wir eben beginnen, Investoren, Co-Investoren oder eben diese besagten Dritten zu finden, für die wir eben dann ein Wasserkraft-Exposure aufbauen dürfen. Und da sind wir in den wesentlichen Punkten doch bisher, wie ich finde, recht weit gekommen, insofern als dass wir eben Assets sichern konnten. Das bedeutet, dass wir momentan einen Zugriff haben auf Assets, sowohl operative Assets als auch Projektentwicklung im Umfang von 350 GWH, was im Geld umgerechnet ungefähr 200 Millionen Euro bedeuten würde, die investiert werden können. Und auf der anderen Seite mit angefangen haben, mit Investoren auf Aktionärsseite zu sprechen, aber eben auch mit Investoren, die eben für das Asset Management in Frage kommen, also professionelle deutsche Investoren, die kennen Sie wahrscheinlich alle, angefangen bei Family Offices hin über Pensionskassen, Versorgungswerke, Versicherungen, Depot A, Banken, Stiftungen etc. Und das ist natürlich immer ein sehr komplexer Akt mit dieser professionellen Kunden, mit diesem professionellen Kundensegment einzusteigen, weil dort eben sehr, sehr viele Fragen natürlich stehen und man eben da auf große Sicherheit aus ist und sich eben ja der Sache sicher sein muss. Und da haben wir es immerhin jetzt geschafft, in der vergangenen Woche die erste Vereinbarung zu schließen mit einer Kapitalverwaltungsgesellschaft aus Hannover, die wiederum einige dieser eben aufgezählten professionellen Investoren bereits betreut, mhm. Mit denen wir gerne, oder die Jure muss man sagen, die möchten gerne eine Fondsserie im Bereich Wasserkraft mit dem Fokus Norwegen und Small Hydro aufbauen. Und wir wären darin der exklusive Partner, was die Beratung und das Management betrifft. Na, also so, und da ist zwar der Fokus im ersten Step eher auf operative Anlagen gerichtet, aber nicht ausgeschlossen, dass man hier auch Forward-Deals eingehen will und wird. Und das ist natürlich für uns ein großer Schritt schon. Diese erste Fonds dieser Fondsserie befindet sich aktuell im Fundraising, also dabei, das Geld einzusammeln, hat also aber auch schon begonnen. Das ist jetzt fängt jetzt nicht nächste Woche erst an, sondern man ist hier schon in dem Prozess und hat dort auch schon nachhaltiges Interesse bei entsprechenden Investoren wecken können. Und das ist eigentlich, das hatten wir für dieses Jahr, für dieses erste Geschäftsjahr an sich noch gar nicht so auf dem Zettel, dass das gelingt. Insofern sind wir da tatsächlich ein Stück vor der Zeit. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch zugeben, die Erfahrung lehrt, dass eben alles so seine Zeit haben kann und gegenwärtig natürlich professionelle Investoren, wie ich sie aufgezählt habe, durchaus auch hier und da andere Themen haben, die dann manchmal zeitkritisch sind, weshalb das mit den Gremien eben immer so eine Sache ist. Wir hoffen, dass wir hier in diesem Jahr, also Q3, Q4, diese Fondsserie zum Leben erwecken können.
Mhm. Okay, und mittelfristig nochmal so die Gewichtung des Eigengeschäftes und des Asset Managements?
Also wenn Sie mich ganz ehrlich fragen und hier und heute und in dem Stadium, in dem wir uns jetzt befinden, ist die ehrlichste Antwort eigentlich die, dass wir da eher agnostisch sein werden. Denn angenommen, diese Fondsserie wird nun ein großer Erfolg, was das Fundraising betrifft. Mhm. Dann müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir eben das, was wir mit den Händen aufbauen, nicht mit Verlaub gesagt, damit beim Umdrehen mit dem Hintern wieder einreißen. Das heißt, man muss eben da schon auch gucken, dass man das alles gut gemanagt bekommt. Und wenn wir über eine Fondsserie sprechen, dann reden wir also über zwei oder drei Fonds, die dann mit einem gewissen Zeitversatz zustande kommen, aber im Endeffekt parallel laufen und insofern eine Menge Transaktionsgeschäft mit sich bringen und eine Menge Asset Management Geschäft mit sich bringen und eine Menge Beratung mit sich bringen. Und wenn das so sein sollte, dann wäre zunächst einmal höchstwahrscheinlich diese Säule die stärkere von beiden. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass sie natürlich mit Projektentwicklern in Norwegen zusammenarbeiten können, während sie das andere tun. Ja, müssen dann eben schneller auch personell wachsen, damit das adäquat überwacht werden kann. Und der Reiz in der anderen Säule mit den eigenen, mit Projektentwicklungen, die aufzubauen für den Eigenbestand oder aber auch sie so weit zu bringen, um Lieferant für diese Fondsserie sein zu können, ist natürlich sehr groß. Also insofern würden wir heute sagen, eigentlich 50-50. Aber das wird sich so ein bisschen zeigen, welches Modell jetzt schneller losläuft. Ne?
Aber ich möchte Sie jetzt auch nicht losschicken, ohne dass Sie unseren Zuschauern oder Zuhörern natürlich auch noch ein paar Eckpunkte überhaupt aus der Branche, aus dem Wasserkraftsegment vielleicht erklären können. Die sind in Norwegen, dem wichtigsten Markt eigentlich für Wasserkraft, unterwegs. Wenn man sich jetzt Europa anschaut, gibt es denn da Märkte, wo Sie sagen, die wären perspektivisch auch noch interessant?
Also topografisch und meteorologisch auf jeden Fall. Wir haben in der Vergangenheit auch schon gute Erfahrungen in Portugal sammeln können. Und Wasserkraft an sich macht natürlich auch in Südosteuropa sehr viel Sinn, eben topografisch und meteorologisch gesehen. Natürlich auch in Teilen der Dachregion, wenn man an die Alpenregion oder generell die bergige Region in diesem Gebiet betrachtet. Allein eben die Verfügbarkeit von Assets, im Besonderen in der Dachregion und aufgrund der etwas anders gelagerten politischen Gemengelage beziehungsweise der damit einhergehenden Bürokratie oder der etwas komplizierteren Genehmigungsverfahren mit Blick auf Naturschutz einerseits und Umweltschutz andererseits, ist eben in der Dachregion, wir in Deutschland spüren das ja auch relativ häufig, wenn irgendwo etwas errichtet werden soll, ein Solarpark oder ein Windpark oder auch eine Autobahn. Da treten natürlich relativ viele Verbände ziemlich schnell auf die Tagesordnung und geben da ihr Feedback haben da ihren Einfluss im Endeffekt darauf, dass es sehr, sehr lange dauert und insofern sehr, sehr teuer wird. Und insofern sind die Renditen in dieser Region einerseits natürlich dann niedriger. Andererseits gibt es aufgrund dessen auch überhaupt weniger Projekte, quasi keine, wenn wir über Wasserkraft sprechen. Und in Portugal würde ich sagen, ist als Beispiel, ist es nach wie vor interessant. Da muss man nur mit Blick auf die meteorologischen Daten genau hinschauen. Allgemein gilt so ein bisschen, da wo es aktuell oder in der jüngeren Vergangenheit schon regelmäßig oder auch überdurchschnittlich viel geregnet hat, wird es in Zukunft eigentlich eher mehr regnen und umgekehrt. Und insofern muss man eben gerade in Portugal da genau drauf schauen. Aber das wäre zum Beispiel auch eine Region, in der wir uns das gut vorstellen könnten. Südosteuropa ist eben einfach auch trotz allem, ob EU-Mitgliedschaft oder nicht, immer noch bei deutschen Investoren, professionellen Investoren, institutionellen Investoren immer noch ein bisschen, wird immer noch mit Vorsicht genossen, weil man eben einfach die Sprache nicht spricht einerseits und eben doch vieles aus der Vergangenheit irgendwie noch so ein bisschen unklar scheint, ne? Was Grundbuchrechte oder überhaupt der Rechtsrahmen betrifft. Und da fühlen wir uns natürlich in Norwegen sehr wohl, weil wir einerseits eben auch deutsch-norwegisch geprägt sind. Also mein Vorstandskollege, der Jan-Erik Schulien, ist Norweger. Wir selbst haben eine norwegische Gesellschaft in Norwegen, treten dort also auch als Norweger auf. Und in dem Zusammenhang haben wir eben natürlich auch einfach zurzeit so viel Möglichkeiten, an Assets heranzugelangen und Projekte zu entwickeln, dass wir kapazitativ alleine schon erst einmal wohl nur bei oder in Norwegen bleiben werden. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall nicht irgendwie in Stein gemeißelt, dass das tatsächlich so sein sollte, denn dann hätte man vielleicht das Unternehmen auch anders benennen sollen.
Okay, aber mal so ganz grundsätzlich, Wasserkraft im Vergleich mit anderen erneuerbaren Energien, wie eben Sonne, also Solar und Windkraft, merken Sie da in der Branche, in dem Bereich vielleicht irgendwelche Tendenzen, dass das Wasserkraft da ganz grundsätzlich mehr an Interesse findet jetzt bei Investoren und die dann eher aus den klassischen, also aus Wind und Solar kamen, weil es da vielleicht nicht mehr ganz so spannende Projekte gibt?
Also ich, mein Eindruck ist, man muss ja immer aufpassen, dass man, also wenn man aus der eigenen Perspektive heraus nimmt, man das ja manchmal immer so ein bisschen isoliert war, aber Wasserkraft ist und war schon immer die größte erneuerbare Energiequelle weltweit und auch europaweit. Und insofern, das weiß man im Allgemeinen schon, aber es war eben auch bekannt, warum das so ist, weil zum Beispiel eben in einigen wenigen Ländern sehr viel produziert wird und in vielen anderen Ländern sehr wenig. Und im speziellen Norwegen als der mit großem Abstand größte Wasserkraftproduzent, aber mit einer vergleichsweise kleinen Industrie, was dieses Thema betrifft, also die Anzahl an Marktteilnehmern sozusagen ist natürlich eine ganz andere als beispielsweise die Anzahl der Marktteilnehmer in der Immobilienbranche Deutschlands. Also nicht zu vergleichen. Und insofern steht und fällt oder fiel es eigentlich immer mit dem Marktzugang zu geeigneten Assets. Denn das war eben auch quasi unser Asset seinerzeit bei unserem vorherigen Arbeitgeber, wo der Jan-Erik Schulin und ich uns kennengelernt haben, um eben diese Assetklasse in besonderem Maße kennenlernten und uns damit beschäftigt haben. Das ist im Prinzip der springende Punkt, an die entsprechenden Assets heranzugelangen. Und insofern gibt es immer noch, wird es immer Investoren geben, die Wind und PV in irgendeiner Form aufgrund der Vergütungsthematik übers EEG beispielsweise als sicherer bezeichnen, als planbarer bezeichnen, als sie das bei Wasserkraft unterstellen. Aber wir merken eben, dass viele einfach fragen, ach, also kommt man denn da ran? Also kann man denn da Assets bekommen? Und wieso könnt ihr denn das? Und insofern, das ist im Prinzip der Punkt, wo wir in jedem Gespräch eigentlich merken, okay, alle kennen Wasserkraft und wissen, dass Norwegen der größte Produzent von Wasserkraft ist und auch warum, ob der naturbedingten Topografie und der Meteorologie. Aber die meisten haben gedacht, okay, das ist irgendwie ein Closed Shop und da gibt es überhaupt, da kriegt man dann nur irgendwelche Eulen Assets oder so ab, wenn man da jetzt anklopft und sagt, ich möchte gerne Wasserkraftwerke als Deutscher oder so kaufen. Und insofern ist unser Hauptjob eben wirklich Investoren zu erklären, wie das funktioniert und dass es funktionieren kann und dass wir eben auch ein skalierbares Geschäft aufbauen können und das eben auch über einen entsprechenden Dealflow verfügen und eben pro Jahr also auch wirklich Geld, ordentlich Geld allokieren könnten.
Okay. Ja, Herr Rath, dann herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und ich freue mich dann von den nächsten Deals dann zu hören, die wir dann hoffentlich dann auch an dieser Stelle dann wieder vorstellen können. Bis dahin erstmal herzlichen Dank.
Vielen Dank. Danke auch.